willkommen zum Gütcast, der Podcast vom Gymnasium Dörpen. Wo auch immer ihr den Podcast jetzt gerade hört, wir wünschen euch viel Spaß.
Von seiner Schulzeit bis an die Spitze Niedersachsens. Herr Lies gibt Einblicke in seinen Alltag als Ministerpräsident.
Herr Lies, erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Das freut uns wirklich sehr, dass alles jetzt so schnell, doch so spontan geklappt hat.
Sehr gerne.
Und dass wir das jetzt auch über Videokonferenz machen können. Wir wollen uns von unserer Seite nochmal vorstellen. Ich bin Mathis Jöhn, gehe mittlerweile in die 10. Klasse. Und Elli?
Ja, genau. Ich bin Elli. Ich gehe in die 9. Klasse.
Ja, und wir machen jetzt schon seit ein paar Jahren zusammen hier diesen Podcast. Wir haben auch schon einige prominente Gesichter im Podcast gehabt. Wir haben letztes Jahr schon im Januar ihren Vorgänger interviewt, Herrn Weil. Und ja, umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt auch Sie noch wieder interviewen können.
Sehr gerne.
Und dann würde ich vorschlagen, starten wir auch mal gleich schon, Elli.
Ja, dann fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Herr Ministerpräsident, wie waren Sie selbst denn als Schüler?
Ja, also ich würde mal sagen, verliebt in Mathematik und Technik. Das hat sich nachher in meinem Berufsweg gezeigt. Extrem still. Also ich war irgendwie nicht Klassensprecher oder hatte irgendeine Funktion, sondern war eher ein stiller Typ. Also ich war auf jeden Fall ganz anders als heute. Ja. Es gibt immer Chance, man kann sich weiterentwickeln.
Ja.
Dann direkt, was war denn Ihr Lieblingsfach und hat es Sie dazu gebracht, in die Politik zu gehen?
Ja, mein Lieblingsfach war tatsächlich Mathematik und Physik. So die beiden würde ich mal ungefähr gleichsetzen. Die haben mich aber eher dazu gebracht, eine Ausbildung zu machen. Ich habe dann Funkelektroniker gelernt. Das hat mich überzeugt, Elektrotechnik zu studieren. Also eigentlich ganz viel, was gar nichts mit Politik zu tun hat. Und jetzt in der Politik kann es aber manchmal nicht schaden, dass auch Naturwissenschaften eine große Rolle spielen. Oder dass man weiß, was Regelungstechnik ist, dass man lernt, sozusagen Daten immer wieder zu hinterfragen. Also ich glaube schon, dass der Beruf und meine Ausbildung mir heute hilft. Aber er war ehrlicherweise nie Grundlage, um mal in die Politik einzusteigen.
Ja, und dann würden wir auch schon gleich in die nächste Frage gehen. Und zwar, wir haben ja am Gymnasium Dörpen schon seit längerem iPads, genauer genommen seit 2020 haben wir jetzt Stück für Stück iPads ab dem Jahrgang 7 eingeführt. Und das Land hat ja jetzt erst im letzten Jahr nachgezogen mit einer Anschaffung für alle Schulen. Warum ist es jetzt erst in diesem Jahr, im letzten Jahr dazu gekommen?
Ja, gute Frage. Andere fragen mich, warum jetzt schon? Also insofern liegen wir, glaube ich, genau in der Mitte. Also tatsächlich haben wir uns schon im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass wir eine digitale Lernmittelfreiheit wollen. Das ist ja ein Stück die Grundlage. Und dass wir natürlich den Unterricht auch verändern. Ich meine, das könnten Sie noch viel besser sagen, was das eigentlich für den Unterricht bedeutet. Denn es ist ja nicht nur das Einführen eines Tablets, es ist ja auch die Frage, was man verändern kann. Und es war natürlich auch notwendig, die Haushaltsvoraussetzungen zu finden. Und zwar nicht einmal oder wie es so manchmal in der Politik ist für diese Legislatur, sondern wenn wir jetzt was auf den Weg bringen, dann müssen wir das ja absichern. Und wir haben jetzt eine Absicherung gefunden bis 2031. Das sind etwa 800 Millionen Euro, die wir dafür brauchen. Und die sind abgesichert, weil man kann es nicht einfach einführen, es muss dann ja auf Dauer bleiben. Und wir sagen das auch den Kommunen zu, dass sie nicht heute wir zusagen, wir bezahlen das und morgen müssen es die Kommunen bezahlen, das muss dauerhaft von uns finanziert werden. Und das war eigentlich die Ursache. Man braucht eine Finanzierung, die es ermöglicht, das wirklich umzusetzen. Und das ist natürlich schon fast 1 Milliarde Euro. Und wir sind da nur bis 31. Das zeigt schon, welchen Stellenwert das hat. Und dass erstmal die Finanzfragen geklärt werden mussten. Aber jetzt haben wir eben auch nicht gesagt, alles andere ist wichtiger, sondern das ist jetzt wichtig und das machen wir auch.
Dann zur nächsten Frage. Sie sind Aufsichtsrat bei VW. Wir als junge Menschen sind gerade mitten in der Berufsorientierung. Würden Sie sagen, dass VW für uns ein sicherer Arbeitgeber ist?
Ja, auf jeden Fall ist VW ein guter Arbeitgeber und die Zukunft in den Berufen ist gewährleistet. Das ist so ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt sage, das ist ein sicherer Arbeitgeber und gleichzeitig machen sich viele Kolleginnen und Kollegen Sorgen. Das wäre einfach nicht ehrlich, sondern ich bin überzeugt, dass Volkswagen sich gerade zukunftsfähig aufstellt. Und warum ist das dann spannend? Erstens, für die, die Technik machen wollen. Wir sind ja mitten in einer Veränderung. Also der Antriebsweg hin zur E-Mobilität, die Digitalisierung, also die Plattform, die dabei eine große Rolle spielt. Also technisch
total spannend. Ein Podcast vom Gymnasium Dörpen.
Designmäßig total spannend.
Falls ihr noch weitere Fragen oder Anmerkungen habt, schickt uns doch gerne eine E-Mail an
ag.gütcast@eishof-gütcast.de. Also ganz spannend, das zu entwickeln.
Dann bleibt uns nichts, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen.
Ganz spannend, weil wir müssen ja weiter Autos bauen und verkaufen. Also ich sag mal, es ist ja die gesamte Palette eigentlich, die sich bei Volkswagen wiederfindet. In allen Bereichen gibt es Handlungsbedarf und Niedersachsen ist Für Niedersachsen ist die Automobilindustrie eine zentrale Industrie und das wird sie auch weiterhin bleiben, sowohl bei Volkswagen wie auch bei der Zulieferindustrie. Also das bleibt ein zentrales Element und meine Sorge ist eher, finden wir morgen noch genügend junge Leute, die sich vorstellen könnten, in dem Bereich tätig zu sein. Und deswegen würde ich sehr dafür werben und wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze nicht nur für die Ausbildung sicher sind, sondern auch zukunftsfähig sicher sind.
Ja, apropos VW, E-Autos spielen ja sowieso im Allgemeinen immer eine größere Rolle und weltweit führende Unternehmen wie BYD, NIO und Co. kommen ja aus China. Wie bewerten Sie denn die rapide Entwicklung Chinas und seine zunehmende Bedeutung oder auch seine zunehmende Macht im Welthandel und auch insbesondere mit Blick gerade auch auf VW?
Ja, das finde ich ein extrem guter Punkt. Das hat ja mal alles damit angefangen, dass Niedersachsen und Volkswagen eine ganz zentrale Rolle in China gespielt hat. Es war damals der Santana, also so ein Passat, wie man ihn heute noch kennt, als Stufenheckversion. Das war das Auto, was ganz viele in China kannten und was sie immer mit Niedersachsen und Volkswagen in Verbindung gebracht haben. Und daraus hat sich dann entwickelt irgendwann eine Produktion vor Ort, neue Modelle. Aber daraus hat sich auch entwickelt eine Technologiesprung natürlich der chinesischen Hersteller. Und man muss sagen, die letzten Jahre haben die chinesischen Hersteller in einer unglaublichen Geschwindigkeit es geschafft, nicht nur sozusagen zu versuchen einzuholen, sondern absolut konkurrenzfähige Autos zu bauen. Das muss man einfach sagen. Und das wirklich in einer extrem kurzen Zeit. Und jetzt drängen die natürlich auch auf den europäischen Markt, weil die produzieren inzwischen mehr Autos in China, als man überhaupt in China verkaufen kann. Also für die europäischen Hersteller ist China viel schwieriger geworden. Und hier in Europa merken wir den großen Druck der chinesischen Fahrzeuge. Und jetzt müssen wir schon darauf achten, dass wir Wettbewerbsgleichheit haben. Also das, was da in China produziert wird, wird hoch subventioniert, geht hier in den Markt, gefährdet unsere Arbeitsplätze. Also muss man es schaffen, den Markt offen zu halten und trotzdem Bedingungen zu schaffen, die eben Produktion auch in Europa ermöglichen. Aber technologisch, von den Ausstattungsmöglichkeiten, sind die wirklich gut. Was schwierig ist zu wissen, wie ist sozusagen die langfristige Stabilität und der Preis. Da sind die europäischen Hersteller wirklich gut. Und wir kennen das aus der Vergangenheit. Das war so Marken wie Toyota und Honda, die dann aus Japan gekommen sind. Also es ist nicht das erste Mal, dass Fahrzeuge aus dem internationalen Markt kommen. Damit muss man umgehen können. Da müssen wir uns aufstellen. Wir müssen am Ende technisch immer besser sein. Und das muss auch der Anspruch an uns selber sein.
Ja, das hört sich ja schon mal sehr interessant an. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich schon zur nächsten Frage. Ich besuche ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, eingangs den 10. Jahrgang. Und wir gehören jetzt, mein Jahrgang gehört ja jetzt zu den ersten Jahrgängen, die im Zuge des neuen freiwilligen Wehrdienst gemustert werden. Wie stehen Sie denn zu einer möglichen Wiedereinführung der Wehrpflicht?
Ja, ich komme aus der Wehrpflichtzeit. Ich bin selber Wehrpflichtiger gewesen und das war ein Stück Normalität damals und das hatte viel sicherlich mit der Entwicklung zu tun, dass die Wehrpflicht dann ausgesetzt worden ist. Sie ist ja nicht abgeschafft, sie ist nur ausgesetzt. Und ich finde den Weg, den jetzt der Bundesverteidigungsminister und die Bundesregierung geht, zu sagen, wir starten mit der freiwilligen Wehrpflicht, die es den jungen Menschen ermöglicht zu entscheiden, will ich den Wehrdienst machen oder nicht. Das ist ein kluger Weg. Er setzt allerdings voraus, dass wir am Ende auch genügend Menschen überzeugen können dafür. Das ist anders als der Wehrdienst früher. Es gibt eine anständige Bezahlung dafür, die hat es früher nicht gegeben. Also es ist durchaus, könnte ich mir vorstellen, für viele auch eine spannende Phase, sich während der Orientierungsphase dieser Herausforderung der Wehrpflicht, der freiwilligen Wehrpflicht zu stellen. Und deswegen bin ich erstmal froh über die Form, die freiwillige Wehrpflicht. Bin im Moment, auch wenn ich die Nachfrage sehe, überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Aber uns allen muss klar sein, wenn die freiwillige Wehrpflicht nicht funktioniert, das heißt, wenn wir das Potenzial an Freiwilligen nicht erreichen, das wir brauchen würden, dann steigen wir in eine neue Debatte ein. Und deswegen glaube ich, wäre es gut, wenn uns das gelingt und junge Menschen für sich entscheiden können, mache ich oder mache ich nicht, aber vielleicht ein größerer Teil sich das doch vorstellen kann.
Ja, dann kommen wir jetzt auch direkt schon zu unserer letzten Frage. Und zwar die Frage, was ist Ihre Vision für Niedersachsen?
Also ich mache mal die Vision daran fest, dass wir größer und selbstbewusster sind als bisher. Niedersachsen, also wir haben das jetzt gerade gemacht, wir entwickeln gerade eine neue Kampagne für unser Land. Und wenn man sich fragt, woran denken die Menschen bei Niedersachsen, dann ist das gar nicht so einfach. Also fällt ihnen nicht viel zu ein. Außer es fällt ihnen dazu ein, das ist hier ganz vielfältig. Aber vielfältig ist ja nichts, was man vermarkten kann. Ist ja kein besonderer Spirit. Und es gab diesen ganz bösen Spruch, den Sie vielleicht auch gehört haben, Niedersachsen ist das Bielefeld unter den Bundesländern. Und das ist jetzt gar nicht negativ zu Bielefeld gemeint, aber es ist jetzt irgendwie nicht so das, was wir uns gedacht haben, was wir sind. Also wir müssen selbstbewusster sein. Wir sind ein großes Land mit großen Möglichkeiten, das müssen wir auch zeigen. Wir müssen uns nicht selber klein machen. Und dazu gehört, ohne uns keine Energiewende. Das heißt, das Thema erneuerbare Energien spielt eine ganz zentrale Rolle, weil die Offshore-Windenergie, die Onshore-Windenergie schafft ja Voraussetzungen, dass wir das Land mit und der Energie sind und mit der Zielsetzung Industrie folgt Energie, weil die guten Standorte für Energieversorgung sind auch spannende Standorte für industrielle Ansiedlung, öffnet uns neue Chancen. Rechenzentren, energieintensive Branchen, die sich neu ansiedeln und in Deutschland dann einen Standort suchen. Das Zweite ist, wir sind ein starkes Agrar- und Ernährungsland. Das wollen wir auch bleiben. Ich möchte auch weiter, dass wir erkennen können, dass wir ein Agrarland sind. Das ist was sehr Positives und das verbinde ich mit der Frage von Innovation. Also wir sehen eine Veränderung von tierischen Produkten zu pflanzlichen Produkten. Das ist eine Chance für uns, das als Flächenland und als Land der Ernährungswirtschaft weiter auszubauen. Also auch das spielt eine große Rolle. Und das Dritte ist, wir sind natürlich auch ein Industrieland. Also gerade über Volkswagen gesprochen, wir sind auch Chemie, wir sind Stahl, also auch das ist wichtig. Also ich sehe ein Land, das attraktiv ist und bleibt, weil wir ein attraktives, schönes Land sind, ein Tourismusland sind, mit Besonderheiten, die andere nicht haben. Wir haben Inseln und Berge, das gibt es sonst nicht. Wir sind ein spannendes Land, weil wir mit Energie, mit Agrar, mit Industrie vielfältige Möglichkeiten haben. Und ich wünsche mir auch, dass wir ein sichtbar junges Land sind, also dass wir gerade beim Thema Hochschule, Wissenschaft, Forschungseinrichtungen schaffen, so interessant zu sein, dass junge Menschen erstens hier in Niedersachsen bleiben oder zweitens zu uns kommen. Und das wäre schon mal, glaube ich, ein gutes Bild, wenn wir das von Niedersachsen haben. Und dazu ist, wir sind nicht klein, wir sind groß.
Das war der Gütcast, ein Podcast vom Gymnasium Dörben. Falls ihr noch weitere Fragen oder Anmerkungen habt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an ag.gütcast@isurf-güt.de. Dann bleibt uns nichts, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen und euch fürs Zuhören zu bedanken.